Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Christian, wo treffe ich dich an? Bist du schon ausgewandert?
Ja, du weißt doch, ich wäre, wenn ich auswandern würde als armer Steuerberater, ja, hätte ich ja meine, also was soll ich denn machen im Ausland, ja? Ich bin ja praktisch durch meinen Beruf so ein bisschen hier an das Land gebunden. Kann man positiv und negativ sehen. Ich müsste die Frage an dich zurückgeben, ja? Du kannst ja von überall arbeiten.
Ja, wobei, also ich bin gerne hier im schönen Freiburg im Breisgau. Und wobei, es sind schon mehr Leute ausgewandert und es soll heute auch ums Auswandern und vor allem auch um die Wegzugsteuer gehen hier im Podcast. 2024 wanderten 288.000 Leute aus. Das sind viel mehr als noch 2015 beispielsweise, da waren es noch 138.000 Leute. Und es gibt auch Studien, die besagen, dass Auswanderer überdurchschnittlich jung und überdurchschnittlich hochqualifiziert sind. Ja, also es gehen nicht die, auf die man verzichten könnte.
Ja, ich dachte, deswegen ist das ein super interessantes Thema für unsere Podcast-Hörer, die ich ja auch als sehr hochqualifiziert und den einen oder anderen wahrscheinlich auch als jung einordnen würde. Also vielleicht für euch interessant, falls ihr mit zu den 290.000 gehört oder das zumindest in Erwägung zieht. Das eine ist ja die Leute, die das tatsächlich umsetzen, aber ich glaube, das ist schon in dem einen oder anderen Kopf, spielt das schon eine Rolle, vielleicht auch auszuwandern nach wie vor. Also ich habe das so in meiner Beratungspraxis quasi täglich so gefühlt, bei jedem oder bei nicht bei jedem, aber bei bestimmt der Hälfte oder einem Drittel der Gespräche geht es irgendwie auch drum, wenn man über Unternehmensstrukturen spricht. Ja, lass uns das mal so bauen, dass ich vielleicht auch später mal einfacher auswandern kann. Ne? Also irgendwo ist das ja ein kleiner Trend geworden. Mhm. Kannst du dir vorstellen, woran das liegen könnte?
Ja, vielleicht am guten Wetter, vielleicht aber auch wegen der niedrigeren Steuerbelastung, weil die ist natürlich in anderen Ländern, wie beispielsweise in Monaco oder auf Zypern oder viele sind dann nach Dubai ausgewandert, wobei da ist, glaube ich, gerade wegen den ganzen Raketen wieder eine Rolle rückwärts. Aber klar, die Steuerbelastung ist natürlich, kann man sagen, in fast allen Ländern geringer.
Ja. Ja, ich habe auch so das Gefühl, also ich fand das, habe das in einem Zeitungsartikel ganz gut zusammengefasst gelesen und ich glaube, das ist auch meine Meinung. Steuern ist ja das eine, ne? Die sind ja jetzt, also da sind wir in Deutschland ja schon Spitzenreiter, aber wenn man sich mal anguckt, wo gehen denn die Leute sonst hin und das Hauptzielland ist schon die Schweiz zum Beispiel, ne? Und da sind die Steuern natürlich niedriger, aber dann kommt auch schon Österreich und Spanien. Spanien spielt sicherlich das gute Wetter eine Rolle. Aber ich glaube, der Kommentator hatte das ganz gut zusammengefasst und das sehe ich, glaube ich, auch so, dass man eben sagt, okay, was kriege ich denn für die Steuern? Ja, also wie zukunftsträchtig ist es denn dann vielleicht für meine Kinder und Familie, in diesem Land dann weiterzumachen? Wie sieht's mit der Vermögensbildung aus? Ist das denn möglich? Wie ist die Zukunft der Sozialsysteme? Ist die sicher oder ist diese Zukunft eher unsicher? Und wie funktionieren die staatlichen Einrichtungen? Sind die in Ordnung oder gibt es sinnvolle Verwaltungsverfahren? Sind die langsam, einfach oder eher komplex?
Habe ich einen Bundeskanzler, ich glaube, das der sind sich alles an die so Wahlversprechen Elemente. Hält? So Sachen, die man so überlegt.
Ja, ich glaube, ja klar, hast schon recht. Ne? Das ist natürlich auch so das Thema Erwartungen. Ne? Wenn man dann jetzt sagt, hey, wir krempeln hier alles mal auf links und nehmen dafür noch einmal große Schulden auf. Vor anderthalb Jahren oder so, die große Ankündigung. Und jetzt hört man ja zuletzt, ja, wir müssen uns darauf einstellen, dass das jetzt nicht mit einem Ruck klappt, diese Veränderung zum Positiven und die besseren Aussichten, dass da braucht sich keine Hoffnung machen. Ne? War ja kürzlich das Interview von Friedrich Merz. Das verunsichert dann schon so ein bisschen, oder? Das sehe ich auch so.
Ja. Aber jetzt ist die Frage, wo soll man hin?
Ja, du, also ich wäre ja schon, also mir hat es ja in Dubai sehr gut gefallen, da war ich letztes Jahr und fand es auch ganz interessant, wie viele Unternehmer und so da waren, aber dann jetzt so mit diesem Krieg ist das natürlich, wie du schon sagst, ein bisschen zweischneidig und ich fand das auch ein bisschen befremdlich, als das losging, dann haben ja irgendwie alle Influencer, die dort wohnten, dasselbe Video gepostet und da die Scheichfamilie gelobt preist, wie sie sie beschützen und dass sie das ganz toll finden. Und das sah ja schon so ein bisschen danach aus, dass das jetzt nicht ganz unfreiwillig war, diese Videos. Also ich weiß nicht, da so Meinungsfreiheit und so, am Ende spielt das ja schon auch eine Rolle. Das heißt, wohin? Ja, vielleicht die Türkei, Fabian. Ich weiß nicht, wie du dazu
stehst. Da gibt es ein neues Gesetz. Das ist eigentlich ganz interessant. Wer die letzten 3 Jahre nicht steuerlich ansässig war in der Türkei, also keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hatte, der zahlt dann künftig, wenn er zuzieht, das ist jetzt wirklich im Juni frisch beschlossen worden, 20 Jahre lang keine türkische Steuer auf ausländische Einkünfte. Ja, gilt eben beispielsweise für Einkünfte von Unternehmen, aber auch Kapitaleinkünfte. Und das ist natürlich schon interessant, ob du jetzt, ich war zwar erst in der Türkei, in Istanbul beim Europa League Finale vom SC Freiburg, aber die Frage ist natürlich, will man da langfristig hin, aber wer plant, in die Türkei auszuwandern, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, zumindest wenn man in den letzten 3 Jahren da nicht steuerlich ansässig war.
Aber jetzt ist es ja nicht so, dass Deutschland die Deutschen oder die Steuerpflichtigen hier so einfach ziehen lässt. Das kann ja teilweise eine ganz kostspielige Angelegenheit werden, wo man dann vielleicht auch mal durchrechnen müsste, ob sich das mit den Steuervorteilen lohnt. Die Wegzugsteuer, ja, darüber wollen wir heute auch sprechen.
Absolut. Und was man da natürlich noch erwähnen sollte, nicht nur die Wegzugsteuer, also wenn man wegzieht, fällt eine Steuer an, sondern wenn man in ein Niedrigsteuerland zieht, und dazu gehört die Türkei auch, gilt auch die erweiterte beschränkte Steuerpflicht für bis zu 10 Jahre, die sorgt, vereinfacht gesagt, dafür, dass eben, wenn Deutsche Niedrigsteuerland wegziehen, aber eben weiter wirtschaftliche Interessen in Deutschland haben, noch bis zu 10 Jahre mit ihrem, ja, zumindest fast gesamten Welteinkommen in Deutschland besteuert werden, ja, wenn die eben nicht als ausländische Einkünfte gelten. Und da zielt ja genau diese türkische Regelung ab. Man stellt ja explizit ausländische Einkünfte und Kapitalgewinne eben steuerfrei. Also das kann auch noch ziehen. Das ist auch noch ein Thema, aber lass uns mal auf.
Ja. Das ist vielleicht noch ein Hinweis dazu, ne, wenn man da jetzt wirklich von betroffen ist. Das finde ich immer ganz, ganz interessant. Dann kannst du davon ja betroffen sein, wenn du beispielsweise noch Daimler- oder Mercedes-Aktien hast, ne? Mercedes heißt ja jetzt, weil das ein deutscher Konzern ist. Und wenn du eben von dem dann Ausschüttungen bekommst oder die Aktien verkaufst, dann wären das eben solche Einkünfte, die nicht ausländische Einkünfte sind, weil das eben von deutschen Konzernen stammt. Das heißt, du ziehst aus Deutschland weg und ziehst in die Türkei, wo du eigentlich nichts versteuern musst. Und dann hast du aber noch Mercedes-Aktien, verkaufst die, vielleicht mit Gewinn, wer weiß, oder bekommst Dividenden und müsstest die trotzdem noch in Deutschland versteuern. Wenn du jetzt Tesla halten würdest, ist ja kein deutscher Konzern, wäre das nicht so, ja. Also dann kommt es wirklich auf die Details an, was man da so für Assets noch hat, falls man in diese erweiterte beschränkte Steuerpflicht fällt.
Absolut. Aber lass uns mal zur Wegzugsteuer kommen, ja, insbesondere wenn man jetzt Anteilseigner von einer Kapitalgesellschaft ist. Zumindest mal, wenn man mehr als 1% hat, dann wird der Paragraph 6 des Außensteuergesetzes fällig. Das geht zurück auf die 1970er Jahre. Da hat ein gewisser Helmut Horten, ja, ist ausgewandert in die Schweiz damals und hat dann seine Anteile, ich glaube, die hieß auch Horten AG, an der Horten AG verkauft und muss dann eben keine Steuern zahlen, weil er eben in der Schweiz war. Und dann hat Deutschland gesagt, so geht's nicht, und hat dann das sogenannte Lex Horten, also die jetzt Wegzugsteuer in der zumindest heute ja grundsätzlich geltenden Form geschaffen. Und wenn man eben jetzt wegzieht und hat Anteile an Kapitalgesellschaften, beispielsweise an AGs über 1% oder auch typischer Fall an GmbHs, dann gilt eben diese Wegzugsteuer, egal ob man dann diese Anteile noch verkaufen möchte, schon verkauft. Ja gut, wenn er sie verkauft hat, fällt sie nicht an. Aber die GmbH kann weiter existieren und trotzdem fällt diese Wegzugsteuer an, ja, dass man eben da nicht auswandern kann und dann das Unternehmen eben verkauft. Das ist für viele schwer nachzuvollziehen, weil es ist ja auch kein Geld geflossen. Also ich habe jetzt keine Kohle auf dem Konto und muss dann trotzdem mit unter Millionen Euro an Wegzugsteuer zahlen, wenn ich in ein anderes Land auswandere. Und dann muss ich halt schauen, wo ich die Kohle herbekomme. Ja, kann ich es eventuell stunden? Muss ich einen Kredit bei der Bank aufnehmen etc.? Weil ich habe keinen Cent auf dem Konto von einem Unternehmensverkauf, muss aber dann eine Wegzugsteuer zahlen, als hätte ich das Unternehmen verkauft.
Ja, das ist schon hart, ne? Und noch härter ist ja, wenn man sich überlegt, wie Deutschland das Ganze bewertet, also zumindest nach dem standardisierten Bewertungsverfahren. Die gehen ja da davon aus, dass man das Unternehmen für das 13,75-fache verkaufen kann, vom Ergebnis nach Steuern ist das zwar, aber ist ja schon eine ganz, ganz gute Bewertung. Also wenn mir jemand das 13,75-fache für mein Unternehmen bietet, können wir mal sprechen. Nein, Quatsch, natürlich
Mainz
nicht.
Mainz kann er gleich abkaufen. Ja.
Und also das heißt, die ist tendenziell ein bisschen überzogen, ja, wenn du jetzt nicht hier irgendwie irgendeine Software entwickelst oder so oder hier SpaceX bist, ja, da geht dann natürlich noch viel mehr. Ich weiß nicht, musst du mir auch mal noch sagen, ob du da Aktien zeichnest.
Keine Anlageberatung, aber es ist in der Trading-App eines Anbieters, die ich auch nutze, aufgeploppt.
Hättest du Zeit, könntest du jetzt
zeichnen? Ich könnte zeichnen, wenn ich auf den Button geklickt hätte. So.
Hättest du es mal gemacht. Einfach zum Zwecke, dass wir dann hier darüber sprechen können.
Ja, vielleicht, jetzt schauen wir mal. Hier keine Anlageberatung an der Stelle. Aber lass uns mal da reingehen, weil jetzt nehmen wir mal an, was weiß ich, man hat ein Betriebsergebnis von 300.000 Euro im Jahr. Also ist jetzt nicht, also ist ein gut laufendes Unternehmen, aber jetzt nicht irgendwie, wo du denkst, jetzt kannst du aufhören zu arbeiten für alle Zeit. Mhm. Wenn du jetzt wegziehst, jetzt nehmen wir an, du ziehst nach Dubai, ja, sagst, komm, Bombenstimmung da, ja, den Witz sollte man vielleicht nicht machen, aber ich habe jetzt trotzdem gemacht. Und dann schaut man eben, was war das Betriebsergebnis der letzten 3 Jahre, zur Einfachheit halber, sagen wir mal 300.000 Euro, dann eben noch so ein pauschaler Ertragssteuerabzug von 30%, dann bleiben eben so ein nachhaltiger Jahresertrag von 210.000 Euro pro Jahr übrig. Das mal diesem angesprochenen Kapitalisierungsfaktor von 13,75 sind wir bei knapp 2,9 Millionen Euro, ja, wert, was natürlich schon brutal ist, ja, weil wenn ich das dann versteuern muss, beispielsweise im Privatvermögen mit dem Teileinkünfteverfahren, da bin ich so roundabout bei 28%, ja, Steuerbelastung ist natürlich schon brutal, ja, zahle ich da etwa 1 Million Euro Steuern, ja, aber ich habe ja keine Kohle auf dem Konto, das ist schon krass und das haben, glaube ich, viele auch unterschätzt, die sind da gerade, als es noch keine großen Probleme in Dubai gab, da weggewandert und dann haben sie mal gemerkt, Mist, hier kommt hier ein Steuerbescheid reingeflattert, also wenn ich in Deutschland eben meinen Wohnsitz aufgebe und halt hier nicht mehr gewöhnlich, also mehr als ein halbes Jahr bin in Deutschland, dann wird es halt schwierig, ja, dann keine Wegzugsteuer zu verlangen, ja, zu zahlen.
Ja, das ist ja dann sogar eine mögliche Gestaltung, dass man entsprechendes Wohnsitzmanagement betreibt, ja, dass man eben zum Beispiel sagt, okay, ich behalte eben hier in Deutschland eine Wohnung bei, um hier unbeschränkt steuerpflichtig zu bleiben. Wichtig ist natürlich, dass man die auch zumindest mal gelegentlich nutzt und nicht mehr zu etwas mehr als Urlaubszwecken. Und dann kommt es auch immer darauf an, wohin zieht man. Wenn man jetzt nach Dubai zieht, mit denen es ja kein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, dann dürfte das schon reichen, wenn man in ein anderes Land zieht, wie jetzt zum Beispiel Österreich, dann kommt es ja darauf an, wo sind die, also wenn man in 2 Ländern eine Wohnung hat, ja, dann ist ja die Frage, wo ist man dann länger und wo sind auch die persönlichen Lebensinteressen, ja, wo lebt die Familie, wo ist der Hausarzt und so weiter und so fort. Und wie du schon sagst, ja, wenn man da nicht aufpasst, kann man ja vielleicht auch ungewollt in diese Wegzugssteuer tappen. Hm. Übrigens noch eine Anmerkung sei mir erlaubt. Österreich, ja, hat ja keine Erbschaftssteuer.
Und auch keine Schenkungssteuer, ja?
Genau, ja, also das erlebe ich auch immer wieder hier gerade von Mandanten so aus dem süddeutschen Raum, dass die sagen, ja, Moment mal, wir könnten ja einfach auch irgendwie 100 Kilometer südlich ziehen. wenn man dann mal so ausrechnet, was da so für eine Erbschaftssteuer in Deutschland kommen würde. Und wenn man dann jetzt, ne, Klingbeil hat ja letztens auch wieder gesagt, ja, wann entscheidet dann jetzt endlich mal das Bundesverfassungsgericht über unsere deutsche Erbschaftssteuer in der Hoffnung, dass sie für nicht zulässig erachtet wird. Aktuell sind ja bei uns die Unternehmen noch von der Erbschaftssteuer befreit oder man kann eine Befreiung beantragen und alle scheinen ja darauf zu hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht das kippt und dass man hier die Erbschaftssteuer schön erhöhen kann. Aber ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass das doch den einen oder anderen dazu veranlasst, eben zu sagen, ja, dann da bin ich halt mal weg, ne? Und guck dann, dass ich mich in einem anderen Land niederlasse, also ja.
Was ist, wenn man wieder zurückzieht? Wenn man sagt, komm, ich habe mir das jetzt hier mal angeschaut in Dubai, jetzt will ich doch wieder zurück. Was kann man machen?
Ja, also das Harte ist ja wirklich, wenn man jetzt seine Wohnung hier kündigt und dann sagt, ich lebe auch nicht mehr in Deutschland, ne, wie du es gerade schon gesagt hast, ich bin auch nicht mehr im Hotel länger als 6 Monate, dann wird die Wegzugsteuer ja ausgelöst. Und das wäre ziemlich fatal, wenn man das Finanzamt darüber nicht informiert, weil es ja um hohe Beträge geht und da vielleicht auch schnell irgendwie so ein Straftatvorwurf im Raum stehen könnte. Also das muss man natürlich dann entsprechend auch angeben und im Zweifel die Wegzugsteuer zahlen. Wir kommen gleich noch zu möglichen Ratenzahlungen. Aber glücklicherweise ist es so, dass wenn man nur vorübergehend wegzieht, also innerhalb von 7 Jahren tatsächlich zurückkehrt, und das Ganze kann man dann auch noch, nachdem die 7 Jahre rum sind, beim Finanzamt um weitere 5 Jahre verlängern lassen, sodass man insgesamt 12 Jahre weg sein darf. Und wenn man dann zurückkehrt, wird die Steuer eben erlassen. Und das ist natürlich gut. Und ich weiß nicht, ob du das, also früher war das ja so, dass man da immer drüber gestritten hat, ja, hat denn derjenige, der jetzt wegzieht, wirklich eine Rückkehrabsicht, ne? Also will der wirklich zurückkommen? Das war früher immer strittig, da hatte dann der BfH mal entschieden, 21.12.22 ist das Urteil zum Beispiel, dass in dem Moment, wo man tatsächlich zurückkehrt, man eigentlich dieses Rückkehrinteresse immer unterstellen muss. Ja, also dass es da jetzt eigentlich keine großen Diskussionen mehr geben darf. Das heißt, selbst wenn man jetzt jemanden hat, der sagt, bei Social Media das groß ankündigt, ich bin raus, Deutschland, das kann nicht mehr wahr sein, ich ziehe jetzt weg und komme nie wieder, dann stellt man fest, er muss die Wegzugsteuer zahlen und dann sagt er, oh, das ist ja doch fatal, dann komme ich lieber zurück. Selbst in so einem Fall dürfte dann müsste das Ganze eben so sein, dass die Wegzugsteuer nicht bezahlt werden oder wieder erstattet wird, ne? Und also das ist natürlich was, womit man sich ganz gut helfen kann. Eine Einschränkung gibt es ja auch noch, die wurde, glaube ich, vor 1-2 Jahren mal eingefügt, weil man gesehen hat, dass es natürlich jetzt da auch ein paar Gestaltungen gab, ne? Einfach, ich ziehe mal nach Zypern, bleib da 1-2 Jahre, schütte in der Zeit meine ganzen Gewinne aus, die ich in Zypern ja nicht versteuern muss, weil ich ja in Zypern lebe, dann als Gesellschafter und dort keine Steuern darauf zahlen muss. Und dann komme ich wieder zurück und bekomme die Wegzugsteuer zurück. Und das hat man gesehen und hat jetzt eben eingefügt, dass diese bei Rückzug, ja, die Wegzugsteuer eben nicht entfällt, wenn man mehr als 25% seiner Gewinne ausgeschüttet hat, mehr als 25%, die den bezogen auf den Unternehmenswert. Ja, also muss man also aufpassen, wenn man im Ausland ist, dass man dann nicht zu viel ausschüttet, falls man wirklich zurückkommen will. Ist natürlich im Endeffekt, wenn man da jetzt mal sich das genauer anschaut, was das wieder für Konsequenzen hat und zu welchen absurden Situationen das jetzt wieder führen kann, dann fasst man sich auch an den Kopf. Aber gut, so ist jetzt eben die Regelung.
Ja, man muss aber nicht immer direkt gleich zahlen. Ja, man kann natürlich auch schauen, dass man eventuell eine Stundung bekommt. Mhm. Ja, da gab es ja auch verschiedenste Urteile. Ja, insbesondere, wenn man vielleicht innerhalb der EU, EWR wegzieht, da kann man ja die Zahlung in 7 gleichen Jahresraten dann bezahlen, ja, wenn man eben eine Sicherheitsleistung hinterlegt und muss es dann nicht direkt zahlen. Mhm.
Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht, ne, dass man das immerhin mal in 7 Raten zahlen kann. Früher war es ja sogar mal so, ich meine, das war bis 21, dass man das sogar sehr lang aufschieben konnte, also rein theoretisch auf ewig, bis man die Anteile verkauft. Das wurde dann verschärft. Dann gab es mal in eine Zeit, wo man sagen konnte, man konnte das noch stunden, die Wegzugssteuer, aber nur, wenn man in ein EU-Land zieht. Dann gab es ja dieses Urteil, Wächter hieß das, oder Wächtler, glaube ich, ja, wo eben gesagt wurde, ja, Moment, das könnt ihr nicht machen, da ist ja schon, das hat ja was mit der Freizügigkeit zu tun, ne? Diese Wegzugssteuer ist ja schon eine Steuer, die, wenn die wirklich fällig wird, die Menschen in ihrer Freizügigkeit einschränkt. Und es gibt eben so ein Abkommen, das besagt, dass es ist mit der, zwischen Deutschland und der Schweiz geschlossen, sodass eben die Freizügigkeit auch zwischen Deutschland und der Schweiz gilt, so wie sie innerhalb der EU gilt. Und da hat das Gericht gesagt, der EuGH, so eine Wegzugssteuer, die könnt ihr ja festsetzen. Aber wenn ihr sie wirklich einfordert, dann ist das natürlich ein, schränkt das die Freizügigkeit schon ein. Und deswegen hat man diese Zweistufigkeit wieder aufgeteilt. Und jetzt gibt es halt eine Stundung für alle, egal wo du hinziehst, ne? Und du kannst jetzt in 7 Jahresraten
zahlen. Ja, also ich bin mal gespannt, ob das nicht nochmal kippt, weil für Altfälle vor 2022 konnten wir es ja eben noch stunden. Da gab es so eine Art ewige Stundung. Und eben die neue Rechtslage ist ja so, dass es erstmal keine ewige Stundung mehr gibt und eben diese 7-Jahres-Lösung dann gibt, aber ich glaube schon, dass das nochmal gekippt werden könnte, weil aus meiner Sicht, ja, kann das ja nicht rechtmäßig sein, ja, dass man da, naja, also, dass man da zahlen muss. Also, ich bin mal gespannt, ob sich das nochmal ändert, ja, und da bin ich alleine mit der Meinung, also da liest man immer mal wieder, dass die aktuelle, diese Ratenregelung unionsrechtswidrig ist und es sind ja auch weitere Verfahren anhängig, ja, also ich bin mal gespannt, ob der Gesetzgeber da noch irgendwie nachjustiert oder irgendwelche anderen wohlwollenderen Stundungsoptionen wieder einführt, bis hin zur...
Ich glaube, der Zeitgeist in der Politik ist momentan eher, dass man das Ganze noch ein bisschen verschärft.
Ja, aber ich sag mal so, der Zeitgeist kann sich auch nicht über Europarecht stellen.
Mhm. Ja, das stimmt, ja. Man kann vielleicht noch eine Sache anmerken, das Finanzamt könnte das Recht haben, auch noch eine Sicherheitsleistung zu verlangen. Wenn man da auch mal tiefer einsteigt, ist es eigentlich so, dass wenn jetzt kaum Argument, ne, wenn man jetzt eigentlich sonst immer ein gut zahlender Steuerbürger war, dann spricht eigentlich vieles dafür, dass das Finanzamt diese Stundung gewährt, auch ohne dass man jetzt noch eine Sicherheit hinterlegen muss. Aber im Zweifel könnte dann, wenn man das beantragt, hier, ich will das stunden, könnte das Finanzamt auch antworten, ja, welche Sicherheit gibst du uns denn? Ja, und dann muss man irgendein Grundbuch freimachen oder ein Aktiendepot vielleicht dem Finanzamt anbieten als Sicherheit. Wobei, wie gesagt, wenn man sich noch nichts zu Schulden kommen lassen hat als Steuerzahler, kann man wohl auch davon ausgehen, dass man das ohne Sicherheitsleistung bekommt.
Yes, und jetzt könnte man ja sagen, okay, ja, es betrifft ja nur irgendwie GmbHs, wenn ich irgendwie da mehr als 1% beteiligt bin, wenn ich jetzt ein Einzelunternehmen habe oder irgendwelche Fonds, wo ich viel Geld drin habe, das ist ja weit unter 1% und das ist auch nicht in meiner GmbH drin. Christian, was sagst du, wenn jemand sagt, ja gut, ich wandere jetzt aus, habe zwar ein Einzelunternehmen, aber das ist ja alles gar kein Problem.
Ja, da muss man halt auch aufpassen, dass man einige Vorschriften nicht übersieht. Also dieses, was manchmal so auch auf Social Media propagiert wird, ist mir doch egal, ich melde in Deutschland alles ab und im Ausland melde ich es wieder an, mein Unternehmen, und dann mache ich da weiter. Das ist, kann natürlich ganz schön nach hinten losgehen, weil wenn man sich aus Deutschland abmeldet und man ist eben Einzelunternehmer oder auch Personen, ist an einer Personengesellschaft beteiligt, sagen wir jetzt hier irgend so ein Influencer, ja, zum Beispiel, sagt jetzt, ja, ich habe keinen Bock mehr, ich ziehe jetzt eben ins Ausland, dann ist natürlich dieser Wegzug, betrifft ja dann auch das Unternehmen, weil das verlässt ja dann Deutschland und steuerrechtlich ist das dann wie so eine Betriebsaufgabe, ja, man macht das dann zu und dann muss man halt schauen, okay, was gibt es denn jetzt eigentlich noch für Werte in diesem Unternehmen, die jetzt eben Deutschland verlassen. Und das, da könnte man jetzt, bleiben wir mal bei dem Influencer-Beispiel, da könnte man jetzt denken, ja gut, was braucht man so als Influencer? Kamera-Equipment, ein Laptop oder so? Was sollen da schon so für Werte enthalten sein? Ne? Versteuert man halt das MacBook für 2000 Euro nach, was soll's? Aber das ist ja nicht alles, ne? Fabian, du bist ja auch ein Influencer. Man hat ja da doch schon das eine oder andere immaterielle den immateriellen Wert geschaffen, der jetzt ja schon auch nennenswerte Werte erreichen kann, oder? Würdest, wie viel würdest du mir deinen Instagram-Account verkaufen?
Da muss er mal ein gutes Angebot machen, ne? Da warte ich ja noch drauf, ja. Dass der Spuk mal vorbei ist, ja. So, ja, du hast natürlich recht. Es ist natürlich ein Wert da und der Wert wird dann auch bewertet. Ich meine, das heißt dann zwar nicht irgendwie, ja, nicht offiziell Wegzugsteuer, aber so Entstrickungsbesteuerung beim Einzelunternehmen. Und da können eben auch Steuern anfallen, wenn ich eben beispielsweise nach Dubai auswandere. Also nur, weil man irgendwie keine GmbH hat, das sage ich auch mal hier, ich habe eh keine GmbH, das betrifft mich alles nicht, so einfach ist es dann auch nicht.
Ja, und vor allem, wenn ich jetzt beim Finanzamt arbeiten würde, ja, und mal angenommen, du würdest wegziehen und ich hätte deine Steuererklärung auf dem Tisch, dann würde ich mal genau überlegen und würde mal mir das BFH-Urteil vom 12.06.2019 nochmal zur Gemüte führen. Und da ging es ja darum, wir hatten da auch schon mal eine Folge zu gemacht, dass man das den kommerzialisierbaren Teil des Namensrechts im Unternehmen einlegen darf oder sogar muss. Ja, so, das war, glaube ich, in diesem Urteilsfall ging es um einen Sportler, der eben seine Namensrechte auch vermarktete und so weiter. Und konnte das eben in sein Unternehmen einlegen, was funktioniert, wenn man das Unternehmen neu gründet. Ja, und jetzt könnte man natürlich, wenn der BFH da so der Meinung ist, dass das auch eins, dass das bewertbar ist, so ein Namensrecht von so einem Künstler, könnte man ja auf die Idee kommen und sagen, ja Moment, Fabian, dein Namensrecht, ja, das nimmst du ja auch mit ins Ausland, das will ich ja auch nochmal besteuern, bevor du das Land verlässt, weil das ist eben Teil deines Unternehmens geworden und damit arbeitest du und das bewerten wir jetzt mal mit mehreren 100.000 Euro oder noch mehr und da möchte ich jetzt auch nochmal Steuern drauf sehen. Also es kann schon ziemlich absurd werden und auch sehr teuer natürlich, ja, wenn man da eben wegzieht, auch als Einzelunternehmer.
Jetzt ist ja die Frage, wenn ich jetzt sage, okay, ich will raus aus Deutschland, will irgendwie in ein anderes Land ziehen, möchte aber keine Wegzugsteuer zahlen. Da gibt es ja auch Möglichkeiten. Ich glaube, die zwei bekanntesten sind so ein bisschen die Familienstiftung und so die GmbH und Co. KG als Holding. Mhm. Was sagst du da dazu? Macht das Sinn? Was sind da so die Chancen und Risiken?
Ja, also ich glaube, wenn man diese Werte kennt, die man da versteuern muss, dann macht es natürlich sehr viel Sinn, darüber nachzudenken, wie kann ich denn diese Wegzugssteuer vermeiden? Und tatsächlich ist es so, dass wenn man die nicht zahlen will, dass es doch die ein oder andere gute Möglichkeit gibt, das zu vermeiden. Das erste ist diese GmbH und Co. KG. Also man schaltet einfach über seine GmbH. Ist ja klassischerweise, macht man so ein Holding-Konstrukt, da ist die Holding eine andere GmbH, ja. Aber hier würde man eine Personengesellschaft oben drüber schalten, weil eine Personengesellschaft ist eben nicht von der Wegzugssteuer betroffen. Und man würde eben sagen, hey, ich halte meine Anteile an meiner GmbH nicht mehr persönlich, sondern ich übergebe diese in eine Personengesellschaft, nämlich in eine GmbH und Co. KG, die zukünftig meine Anteile hält. Und plötzlich ist dieser Paragraph 6 im Außensteuergesetz, der diese Wegzugsbesteuerung ja auslöst, läuft ins Leere, ne? Weil da steht nichts drin von GmbH und Co. KG. Und dann ist es eben auch so, dass diese GmbH und Co. KG, die bleibt dann eben in Deutschland steuerpflichtig und damit, selbst wenn man als Gesellschafter wegzieht und selbst und wenn dann eben Gewinnausschüttungen ankommen, heißt es halt auch, die müssen in Deutschland besteuert werden. Das ist dann der große Nachteil. Und man muss noch beachten, wohin zieht man? Zieht man jetzt in ein Land wie Dubai, mit dem es kein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, dann ist es relativ einfach umsetzbar. Wenn man jetzt nach Österreich zieht, wo es ja ein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, dann müsste man sich die Frage stellen, ja gut, in diesem Abkommen, wie wird denn dann da jetzt diese GmbH und Co. KG, welchem Land wird die zugeschrieben? Und da kann es eben auch dazu kommen, dass diese Holding ganz oben plötzlich von Österreich besteuert werden darf. Immer dann, wenn die in Deutschland gar keine richtige Substanz hat, also kein Büro oder keine wirkliche wirtschaftliche Aktivität. Das heißt, ist jetzt alles ziemlich speziell, aber man kann es hinbekommen, muss eben im Zweifel ein bisschen tiefer dafür sorgen, dass da was passiert bei dieser GmbH und Co. KG. Und mit der Familienstiftung, das ist ja auch ganz spannend eigentlich, bin ich ja großer Fan, haben wir auch schon mehrfach hier darüber gesprochen im Podcast. Dann kann man eben sagen, man hält seine GmbH nicht mehr selbst, sondern errichtet dafür eine Familienstiftung, kann sich ja auf Lebenszeit als Vorstand einsetzen und weiterhin alles bestimmen. Aber die Familienstiftung bleibt eben immer in Deutschland, auch wenn ich als Gesellschafter eben ins Ausland ziehe. Ist auch ganz nett, finde ich.
Ja, gibt es natürlich auch Vor- und Nachteile. Haben wir auch schon mal eine Folge darüber gemacht. Wer mich mal live on stage sehen will, die Börse Stuttgart hat zu dem Thema mit mir einen Vortrag bei YouTube veröffentlicht. Ja, kann man sich gern mal anschauen, weil klar, die Familienstiftung hat natürlich die Vorteile, aber am Ende muss man sich auch bewusst sein, man gibt natürlich das Eigentum auch ab und gibt natürlich auch ein paar Nachteile, wie beispielsweise die Erbersatzsteuer. Ja, aber ist auf jeden Fall interessant. Soll man nochmal, ja, ich habe es ein bisschen angedeutet vorhin, das Thema Fonds ansprechen. Also früher war es ja so, also wenn du jetzt nicht mehr als 1% an der Kapitalgesellschaft gehalten hast, dann war es egal. Ja, also wenn, selbst wenn du jetzt einen Fonds hattest, wo dann vielleicht viel Geld drin war, aber es war halt dann nicht mehr als 1% oder mehr der Kapitalgesellschaft. Das hat sich geändert. Es gibt jetzt auch ja eine Wegzugsteuer für Kapitalanleger, wenn man in einem Fonds mehr als 500.000 Euro hat. Ja, dann ist beispielsweise auch so ein, ja, was weiß ich, ein S&P 500 ETF oder so ein MSCI World ETF betroffen. Das ist schon eigentlich relativ krass. Da kann man sagen, 500.000 Euro pro Fonds. Das heißt, hat man jetzt beispielsweise zwei MSCI World ETFs, beispielsweise einer, was weiß ich, von Vanguard und der andere von, weiß ich nicht, Amundi oder einem anderen Fondsanbieter, keine Werbung an der Stelle, dann greift diese Steuer nicht. Es muss praktisch ein Fonds sein. Also man kann insgesamt mehr als 500.000 Euro im Depot haben und trotzdem keine Wegzugsteuer zahlen müssen. Aber wenn man jetzt über Jahre, vielleicht Jahrzehnte fleißig halt in einen ETF investiert, dann kann es eben anfallen, diese neue Wegzugsteuer für Kapitalanleger.
Ja, auch völlig überzogen, finde ich. Das wurde ja eingeführt, weil man erkannt hat, dass man die Wegzugsteuer vermieden hat, indem einfach ne, irgendwelche Gesellschafter wollten aus Deutschland wegziehen und haben eben gesagt, na gut, ich habe jetzt hier die GmbH-Anteile, da müsste ich eigentlich die Wegzugsteuer zahlen, dann packe ich doch meine GmbH in einen eigenen Investmentfonds. Ich kann ja gar nicht sagen, ob das jetzt besonders schwer ist oder nicht. Ich habe sowas noch nie gemacht. Aber offensichtlich geht das, dass man eben sagt, ich halte dann eben die Anteile an dem Investmentfonds und der Investmentfonds hält meine GmbH. So sicherlich ein bisschen, irgendwie muss man wahrscheinlich so, keine Ahnung, Prospekt machen oder so. Also ich habe mich gar nicht damit beschäftigt, wie aufwendig das ist. Aber es haben einige gemacht, um die Wegzugsteuer zu vermeiden. Und da hat man eben gesagt, was? Das ist ja hier eine Gestaltung, die wollen wir nicht zulassen. Und hat dann gleich diesen Hammer draus gemacht und gesagt, na gut, dann alle Investmentfonds, also wirklich alle, wie du schon sagst, ne, auch MSCI World und so weiter, erfassen wir jetzt, solange das mehr als 500.000 Euro sind, also wieder völlig überzogen eigentlich, ja, von dem, was man erreichen wollte. Und jetzt haben wir diese komische Regelung. Und ich finde das auch, ne, man will ja hier vielleicht auch, können wir ja auch nochmal drüber sprechen, wäre ja vielleicht auch sinnvoll, wenn es hier so 290.000 gut ausgebildete Leute das Land jährlich verlassen. Vielleicht will man ja auch irgendwie Anreize schaffen, dass gut Ausgebildete in das Land kommen. Und dann hat man eben hier solche komischen Steuerregelungen, ne, wenn ich jetzt hier meine Altersvorsorge über so einen eigenen Fonds mache und dann verlasse ich Deutschland wieder und muss da wieder die Wertsteigerung versteuern. Also es ist einfach komisch, finde ich, ja, überzogen.
Ja, also mehr als ein Fonds halten. Ja.
Ja, im Zweifel aufteilen, genau, ja. Dann, also kannst du es vermeiden. Aber wenn du es nicht weißt, ja, ist ja wieder was, dann brauchst du halt jemanden, der dir das sagt.
Yes.
Naja. Ja, Fabian, wir hätten noch eine spannende Hörerfrage, auf die ich vielleicht noch gerne eingehen.
Dann hau raus.
Ja, wir haben vor, in der Folge 193 haben wir über die Ehegattenschaukel gesprochen. Im Zusammenhang mit Immobilien, da hatten wir nochmal angeführt, dass es ja ganz gut wäre, wenn man eine Immobilie mehr als 10 Jahre hält, dass man sie dann an den Ehepartner verkauft. Weil dann zahlt man keine Grunderwerbsteuer, weil es ist der Ehepartner. Man zahlt keine Einkommensteuer, weil man die Immobilie ja schon 10 Jahre hält. Und der große Vorteil ist, der Ehepartner, der die Immobilie von einem abkauft, kann die Immobilie neu abschreiben, weil sich ja wahrscheinlich der Wert erhöht hat und deswegen eine viel höhere Abschreibungsgrundlage vorhanden ist. Soweit, so gut. Ne? Gehen, glaube ich, alle Hörer mit. Und dann habe ich noch gesagt, dass man das ja auch noch so machen könnte, dass man dem Ehepartner, der muss einem ja dann Geld zahlen dafür, dass er die Wohnung bekommt, das ist ja ein fremdüblicher Verkauf, dass man dem Ehepartner ja auch noch diesen Kaufpreis stunden kann. Also konkret, man macht ein Verkäuferdarlehen, sagt ihm hier, Schatz, kriegst jetzt von mir für 500.000 Euro diese Wohnung verkauft und diese 500.000 Euro, die musst du mir nicht sofort zahlen, zahlst du mir meinetwegen über 20 Jahre verteilt und musst mir dafür 5% Zinsen zahlen. Und dann ergibt sich ja eine interessante Konstellation, weil wir wissen ja alle, Zinsen zählen zu den Kapitaleinkünften und die müssen nur mit 25% besteuert werden, wohingegen derjenige, der die Wohnung vermietet dann zukünftig, der also die Wohnung kauft, der Ehepartner vermietet die, hat Mieteinnahmen und kann ja klassischerweise Zinsen von den Mieteinnahmen abziehen. Und Mieten sind ja mit dem persönlichen Steuersatz zu versteuern, also spart der letztendlich durch jeden Euro Zinsen 42% Steuern, wenn er im Spitzensteuersatz ist, ne? Und da kam jetzt die Einwendung von Christian, ja, vielen Dank, dass ja es eine Regelung gibt im Steuerrecht, im Paragraphen 32d, die sagt, dass man diese Kapitalertragssteuer von 25% nicht anwenden kann, wenn Gläubiger und Schuldner nahestehende Personen sind. So, und dann würde man natürlich, wenn man das jetzt liest, diese Vorschrift, würde man sagen, ja, Moment mal, die Eheleute, die sind ja nahestehend, ne? Also das wäre zumindest ein bisschen merkwürdig, wenn man sich als Ehepaar nicht nahesteht. Und damit würde diese ganze Gestaltung mit dem Verkäuferdarlehen ja in sich zusammenfallen. Und jetzt, also das ist sein, ne, hat seine Steuerberaterin ihm gesagt. Und prinzipiell hat sie auch recht, wenn man diesen Paragraph liest. Aber wir haben ja in Deutschland auch noch das Grundgesetz, ja. Und das sagt wiederum, naja, Moment mal, die Ehe und Familie ist ja grundgesetzlich geschützt. Und wenn ich jetzt diese Vorschrift hier mit den nahestehenden Personen so auslegen würde, dass automatisch Ehepartner darunter fallen würden, dann wäre es ja sogar so, ne, wenn ich jetzt diese Gestaltung, Fabian, wenn wir beide diese Gestaltung machen würden, dann würden wir diesen Steuervorteil kriegen und mal angenommen, wir...
Solange wir noch nicht verheiratet sind, Christian.
Ich wollte gerade den Gedanken nicht aussprechen, weil es, ich weiß nicht, da hätte ich bestimmt als dein Ehepartner schon ein bisschen was auszustehen. Bin mir nicht sicher. Na gut, also wie auch immer, jedenfalls wäre es ja unfair. Ne? Wenn man verheiratet ist, kriegt man den Steuervorteil nicht und wenn man das nur mit seiner Freundin oder seinem Freund macht, dann kriegt man den Steuervorteil. So. Und da sagt halt der BFH, und da habe ich hier auch nochmal das Urteil, BFH vom 29.04.2014, sagt, ja, solange die Eheleute sich gleichwertig gegenüberstehen und der Ehepartner, der das Grundstück kauft, nicht von dem anderen beherrscht wird, und beherrscht heißt hier sozusagen, dass der selbst finanzielle Entscheidungen treffen kann und jetzt vielleicht nicht ganz mittellos ist, ne? Dann ist das anzuerkennen. Und die Zinsen, die man bekommt von seinem Ehepartner, können dann auch mit 25% versteuert werden. Und ich finde, das sollte man kennen, weil dann ist natürlich das Thema Ehegattenschaukel, hat dann gleich noch einen weiteren Vorteil mehr, der diese ganze Gestaltung irgendwie sinnvoll erscheinen lässt. Ja, das wollte ich gerne noch ergänzen. Vielen Dank, Christian, für die Frage. Ich hoffe, ich konnte dir den Lösungsweg hier nochmal aufzeigen.
Von Christian für Christian. Das ist doch, ja, das so ist doch ein gutes Schlusswort für die heutige Folge.
Genau, ja. Und wenn ihr weitere Fragen habt, auch zur Wegzugsteuer oder so, sehr gern. Wir freuen uns drauf und gehen dann gern drauf ein.
Super. Dann bis nächste Woche, Christian.
Alles klar. So machen wir es. Tschüss, ciao.
Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.